Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Am Samstag startet sie, die 104. Austragung der Tour de France 2017. Geht es los in Düsseldorf. Zum vierten Mal der große Start in Deutschland. Köln 1965, das war das erste Mal. Frankfurt 1980, das zweite Mal. Und zum letzten Mal gab es einen Start auf deutschem Boden 1987 in Berlin. Das ist schon ein bisschen her, aber in diesem Jahr dann also Düsseldorf der große Start. Und nach 21 Etappen über 3540 Kilometer wird dann traditionell das Ziel in Paris gefunden werden. Wir sprechen drüber hier auf meinsportradio.de. Unser Kollege Lukas Kruse ist natürlich dabei. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Und wir haben noch einen Gast mit an Bord, den Bernd Landwehr vom Cycling Magazine. Hallo Bernd.
Hallo.
Wir schauen mal drauf auf die 104. Austragung der Tour de France und ich sagte ja schon, zum vierten Mal Start auf deutschem Boden. Bernd, wie würdest du das einschätzen? Ist das ein Start auf deutschem Boden eine Chance für den Radsport in Deutschland?
Also ich glaube auf jeden Fall. Der Grande Part, ich habe schon ein paar mitgemacht, das ist immer was Tolles für die Sportler und auch für die Zuschauer. Man ist nah dran. Ich glaube, das ist immer eine tolle Sache und ein tolles Erlebnis. Deswegen hoffe ich auch, dass so viele herkommen, wie es geht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es doch dem Sport ein bisschen hilft, wieder wahrgenommen zu werden. Ob das jetzt, also dass es einen Boom oder sowas auslöst, das glaube ich jetzt weniger. Aber ich glaube, dass es schon gut ist, dass der Sport auch hier vielleicht in Deutschland mal wieder ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Und die Tour ist einfach was ganz Besonderes und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall eine gute Sache ist.
Und in diesem Jahr sind ja auch so viele deutsche Fahrer wie seit 10 Jahren nicht mehr dabei. 16 sind es an der Zahl. Lukas, du hast ja bisher noch kein Grand Départ in Deutschland mitgemacht. Für dich ist es der erste. Du hast die Gnade der späten Geburt. Kann man in dem Fall sagen, was bedeutet das für dich?
Na, ich bin natürlich auch noch nicht so ewig Radsportfreund aufgrund meines Alters. Deshalb ist es natürlich was ganz Besonderes, jetzt auch mitzuerleben, wie der deutsche Radsport wieder so ein wenig auf die Beine findet, wie auch die starken deutschen Fahrer für einen sauberen Radsport sich einsetzen und damit eben bei der Rehabilitation helfen. Mhm. Rehabilitierung ist es, glaube ich, so. Deshalb ist auch dieser Start dann eben noch eine weitere Chance, den Sport wieder ins Rampenlicht zu bringen und mit tollen Leistungen und hoffentlich nur positiven Schlagzeilen dann auch eben dem Sport wieder zu helfen in Deutschland. Und deshalb ist es natürlich was Tolles. Ich werde es mir natürlich auch angucken am Samstag, soweit ich denn kann. Bin nämlich im Urlaub dann am Wochenende leider. Habe ich ein bisschen blöd getaktet, aber ansonsten genau, freue ich mich natürlich, ist eine große Chance, denke ich nämlich auch für den deutschen Radsport, wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen nach schwierigen Jahren und ich freue mich drauf.
Eine Chance für den Radsport, nachdem ja weitgehend das Jahr dopingfrei verlaufen ist, gut im Vorfeld des Giro, da gab es dann bei einem italienischen zweitklassigen Team doch zwei Fahrer, die gedopt wurden oder denen das zumindest nachgewiesen wurde, jetzt direkt vor Start der Tour hat es dann allerdings auch ein Team der Top-Kategorie getroffen, nämlich Trek Segafredo, Bernd André Cardoso, dem wurde EPO nachgewiesen. Toni Martin, der deutsche Zeitfahrspezialist, der hatte sich im Vorfeld der Tour noch geäußert und gesagt, 98% des Feldes sind eigentlich sauber. Ist André Cardoso einer von diesen 2% oder steckt da vielleicht doch noch wieder mehr hinter?
Oh, das ist schwer einzuschätzen. Also ich meine, eine positive EPO-Probe im Jahr 2017 überrascht dann schon. Hm. Das ist schon mehr als oldschool. Es ist ja, man muss jetzt auch noch abwarten, die Bildprobe ist ja noch nicht geöffnet, ja, also so fair muss man sein, dass man das abwartet. Es ist auf jeden Fall schade. Es ist auf jeden Fall schade, weil dadurch das Thema natürlich wieder in den Vordergrund rückt. Aber ich finde, ehrlich gesagt, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzt, dann muss man halt auch sagen, ich meine, es gibt mehr als eine Handvoll Radprofis und wir wissen, dass betrübend ein gesellschaftliches Problem ist. Das gibt es überall und das gibt es auch in jeder Sportart. Und deswegen ist auch klar, dass bei vielen Radprofis, die es gibt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da einer dabei ist, der betrügen möchte, so wie es überall in der gesamten Gesellschaft ist. Was ich gut finde, ist, dass es relativ schnell nach der Probe bekannt geworden ist. Was ich auch gut finde, ist, dass es zum Beispiel beim Giro d'Italia am Vorabend gab es die Information und das Team hat sofort reagiert. Die Fahrer gestrichen sind mit weniger Fahrern gestartet. Ich glaube, dass auch wie sich jetzt die Fahrer zu dem Fall Cardoso äußern, also die anderen Fahrer, ich glaube schon, dass man dem Radsport anmerkt, auch in diesen Fällen, dass er es ernst meint, dass klar ist, dass aussortiert wird und dass auch klar ist, dass es einfach auch im Peloton nicht geduldet wird. Und ich finde, da hat der Radsport einen großen Schritt nach vorn gemacht. Wenn wir mal 20 Jahre zurückgucken, wie es damals gewesen ist, das war ganz anders. Und ich finde, es ist, dass der Radsport da schon sehr, sehr weit nach vorn gegangen ist. Allerdings muss man dazu sagen, es ist klar, es gibt immer Menschen, die betrügen, überall im Sport, in jedem anderen Business auch. Und deswegen kann Sport nie 100% betrügerfrei sein. Wichtig ist halt, dass es nicht akzeptiert wird, von dem Mikrokosmos Radsport nicht, von der Gesellschaft nicht, von den Teams nicht. Und ich glaube, da sind wir schon ganz gut dabei.
Lukas, erwartest du jetzt, dass das im Vorfeld auch noch von den Medien größer thematisiert wird, weil es ja auch das Team Trek Segafredo getroffen hat, bei dem ja auch mit John Degenkolb ein Deutscher im Team steht?
Ja, ich weiß es nicht. Es kommt, glaube ich, auch aufs Medium an. Ich denke, einige Medien werden da natürlich auch das Interesse verfolgen, den Radsport eben positiv zu repräsentieren und das Spektakel Grand Départ ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ich hoffe, dass, wie gesagt, jetzt während der Tour solche Meldungen nicht mehr die Medien bestimmen und dass wir dann uns ganz aufs Sportliche konzentrieren würden. Aber ich denke, so in kleinen Berichten und kleinen Erwähnungen wird das auf jeden Fall noch thematisiert werden. Ob da jetzt der John Degenkolb als Teamkollege eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich denke, dem würde ich jetzt auch mal einen sauberen Radsport unterstellen. Und deshalb hoffe ich einfach, dass das Sportliche nach und nach in den Vordergrund rückt. Natürlich darf man es aber auch nicht unter den Teppich kehren, wenn sowas rauskommt, sondern eben ganz klar sich dazu äußern, dass es nicht akzeptiert wird. Und ich denke, da sind wir genauso in der Pflicht wie der Radsportzirkus an sich.
Zumindest in den Headlines der Agenturen wird natürlich John Degenkolb dann immer mit erwähnt, weil André Cardoso dann bei den Agenturen und vielleicht auch beim normalen Sportfan in Deutschland natürlich nicht so ein Begriff ist. Deshalb wird da immer der leichtere Weg genommen, etwas um Verständlichkeit dann letztlich auch in die Überschrift zu bringen. Und das ist dann in dem Fall immer ein bisschen schade, wenn man da so in Mitleidenschaft gezogen wird. Bernd, du bist jetzt derzeit schon in Düsseldorf, bereitest dich natürlich dann auch vor auf die Tour de France und für Cycling Magazine berichtest du dort auch. Wie ist denn momentan schon gibt's eine Tour-Euphorie in Düsseldorf?
Also das ist für mich jetzt im Moment sehr, sehr schwer zu beurteilen, weil ich hier von Termin zu Termin eile und leider sehr viel im Stau stehe. Aber ich hatte jetzt noch nicht wirklich viel Zeit, jetzt wirklich durch die Stadt zu gehen und zu gucken. Aber zu dem, was ich gesehen habe, ist es schon ein bisschen weniger, als ich erwartet hatte. Wenn man jetzt vor 2 Jahren, der Grand Départ in Utrecht, da hat ganz Utrecht das gelebt. Da war jeder Fahrradladen geschmückt, jedes Café, jedes Sockengeschäft. Und das ist jetzt mir zumindest, wo ich jetzt war, so noch nicht begegnet. Es hängen natürlich Banner und am Rathaus gibt's ja verschiedene Installationen und Sachen. Und sind hängen überall Schilder, wann, wo, welche Veranstaltung ist. Das ist schon gut. Allerdings, ich weiß jetzt, also ich kann es schwer beurteilen, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier in Düsseldorf ankommt und sofort merkt, hier ist der Grand Départ und ganz Düsseldorf freut sich drauf, ein großes Radsportfest zu feiern. Das ist mir zumindest jetzt im Moment noch nicht begegnet.
Aber kann ja noch kommen. Bis Samstag ist ja noch ein bisschen Zeit und dann kann die Euphorie vielleicht in Düsseldorf auch noch wachsen bis dahin. Und da würden wir uns natürlich dann sehr drauf freuen und wir fiebern dem Start ja schon entgegen und werden jetzt gleich hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de dann auch in die erste Etappe gehen und dann schauen wir schon mal nochmal zurück auf die Bedeutung und die kleine Historie der Tour de France, die ist ja schon etwas länger. Wie gesagt, 104. Austragung, das Ganze geht zurück auf das Jahr 1903 und über die Tour de France als Rennen und ihre Bedeutung sprechen wir jetzt hier gleich bei Radio Tour auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Radio Tour, das Radsportmagazin auf meinsportradio.de mit Lukas Kruse, Malte Asmus und unserem Gast von cyclingmagazin.de, Bernd Landwehr. Wir schauen auf die Historie der Tour de France zurück. Bernd, erstmal an dich die Frage, was bedeutet die Tour de France für dich?
Viel Arbeit, aber auch eine sehr intensive, aber auch eine sehr schöne Zeit. Also natürlich ist es was Besonderes, jedes Jahr wieder zur Tour zu kommen. Alle sagen ja immer, nur die Tour ist die Tour und es ist einfach groß, es ist viel los und es hat halt auch dieses besondere Flair und das ist schon sehr, sehr schön, ja.
Lukas, für dich, du hast es ja eben schon in unserem Prolog zur Sendung gesagt, du bist noch nicht so lange Radsport-Fan, aber die Tour de France, das war wahrscheinlich auch das, was dich zum Radsport gebracht hat irgendwo.
Ja, ganz genau. Da saß ich dann mit meinem Vater und habe mir die ersten Radsportrennen angeguckt. Also deshalb schon ein persönlicher Bezug auch zur Tour. Aber auch einfach das Spektakel steht natürlich im Vordergrund. Ich habe es auch aufgeschrieben vor der Sendung in der Vorbereitung. Hier werden Legenden geschaffen und zu Fall gebracht. Und das ist, denke ich, zwar ein ziemlicher Klischeesatz, aber es trifft einfach zu. Es hat seinen ganz eigenen Charme. Es ist das größte Radrennen der Welt. Und von daher ja, was ganz, ganz Besonderes und da fiebert ja jeder Radsportfan so ein bisschen drauf hin, neben Giro Vuelta, aber hauptsächlich eben auf die Tour und ich denke, ja, so ich betrachte es ja aktuell nur aus der Ferne, aber ich denke, so in den nächsten Jahren werde ich mich dann auch mal aufmachen, um das live zu verfolgen und ja, da freue ich mich auch schon drauf und deshalb, ja, ist was ganz Besonderes.
Erstmalig wurde die Tour 1903 ausgetragen als, ja, Werbeveranstaltung einer Radsportzeitung, wurde das ins Leben gerufen, damals von Henri de Grange, der Chefredakteur dieser Zeitung, Lotto, der hatte sich das überlegt und dann ja sukzessive ausgebaut. Es wurde immer größer, es wurde auch immer anspruchsvoller und es wurde vor allen Dingen auch zum ersten Mal dann irgendwann, 1910 war es über die Gipfel der Pyrenäen gefahren, da wurde dem Veranstalter auch noch vorgeworfen von einigen Radfahrern, ihr seid Mörder, es wird immer unmenschlicher, höher, weiter, krasser. Lukas, das hat im Grunde die Geschichte der Tour geprägt.
Genau, sie heißt auch nicht umsonst oder hat den Mythos der Tour der Leiden. Am Anfang gab es sogar noch Etappen mit über 400 Kilometer Länge, kaum Technik. Ich meine, die fahren ja mittlerweile auf Hightech-Maschinen und hochentwickelten Maschinen durch die Berge. Das war ja früher noch anders und ja, deshalb ist das eben so ein großer Mythos. Am Anfang noch nur 6 Etappen, aber 2428 Kilometer und dann nach und nach eben immer mehr Etappen, immer kürzere Etappen, aber das Spektakel wurde eben immer mehr ausgebaut, das Rennen etablierte sich über die Jahre immer mehr und ja, vor dem Ersten Weltkrieg, auch aufgrund der Länge und der Strapazen, die die Fahrer noch auf sich genommen haben, gilt das so ein bisschen als heroische Etappe der Tour de France. Wie gesagt, 400 Kilometer, kaum Technik, schlechte Straßen, die man ja heute noch von den Kopfsteinpflasterrennen kennt. Und das alles hat den Mythos so ein wenig geprägt und erst seit den 50er Jahren gibt es eigentlich so mehr oder weniger die Tour de France in der heutigen Form, also mit 21 Etappen und halt den humanen Etappenlängen, wie man sie ja heute kennt. Dann natürlich auch einige Fahrer, gerade die Rekordsieger, haben die Tour de France natürlich auch zu dem gemacht, was sie ist. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernhard Hinault und Miguel Indurain sind da zu nennen mit 5 Gesamtsiegen und ja, ist halt einfach das größte Spektakel, wenn man Radsportfan ist.
Weil du gesagt hast, es wurden Helden erschaffen, es wurden aber auch Helden zu Fall gebracht, beziehungsweise sie brachten sich auch selbst zu Fall. Einige in den Anfangsjahren haben dann auch die Etappen abgekürzt, haben zum Beispiel mit der Eisenbahn Strecken zurückgelegt. Das war da noch möglich, floch allerdings später wurde dann auf andere Art und Weise, ja, auf Deutsch gesagt, beschissen, nämlich durch Doping. Das war ein Thema, was sich immer wieder durch die Tour de France gezogen hat. Auch der gute alte Lance Armstrong, der ja eigentlich mit 7 Toursiegen der Rekordhalter war, die wurden ihm dann alle nach überführten nachdem er des Dopings überführt wurde, aberkannt. Also von daher ist er aus den Rekordlisten gestrichen und die Jungs, die du genannt hast, stehen dort ganz oben. Bernd, wenn du an deine Jahre bei der Tour de France zurückdenkst, was war denn deine prägendste Erfahrung oder deine vielleicht auch liebste Anekdote?
Also ich glaube, für mich, was ich nicht wieder vergessen werde, war der Start 2006 in Straßburg, wo der Fall Fuentes alles durcheinander gebracht hat und ein absoluter Ausnahmezustand war bei der Tour. Das sind natürlich keine besonders schönen Erinnerungen, aber das war einfach auch zum Arbeiten eine extrem intensive und krasse Zeit und es kam alles nacheinander raus und die durften nicht starten und das werde ich sicher nicht wieder vergessen. Aber es sind auch kleinere Sachen, die eben, wie ich angesprochen hatte vorhin, der Cardepaw in Utrecht, das war ganz, ganz toll. Die ganze Stadt hat das gelebt. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Da gab es jeden Abend gab's da Party und Bands und in der ganzen Stadt. Das war schon sehr schön und sportlich finde ich, hat eigentlich jede Tour was Interessantes. Und gerade wenn es Überraschungen gibt, ein Fahrer, mit dem man vorher nicht gerechnet hatte, oder es ist besonders spannend bis zum Schluss. Ich bin ja jetzt auch noch nicht 65 Jahre alt und war bei 40 Tour de France dabei, aber es gibt eigentlich bei jeder Tour gibt irgendwas, was total schön war und was man dann auf jeden Fall merkt und nicht vergisst.
Und was vielleicht heute bei der diesjährigen Tour dann am schönsten sein wird. Und darüber spekulieren wir gleich mal hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Wir schauen uns nämlich gleich mal das Streckenprofil und die einzelnen Etappen der diesjährigen Austragung an und werden uns dann auch mal fragen, inwiefern das vielleicht auch von einem Streckenprofil oder einer Streckenkomposition wie beim Giro abweicht. Denn der hatte ja in diesem Jahr einige Vorteile, was die Spannung anbetraf. Denn die schweren Etappen, die letztlich auch über die Platzierung im Gesamtklassement entschieden haben, die wurden beim Giro in diesem Jahr ja alle in die letzte Woche gelegt. Bei der Tour de France, auch 2017, ist das wieder ein bisschen anders verteilt. Aber das gibt's gleich nach der kurzen Verpflegungskontrolle hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus, Lukas Kruse und unserem Gast, dem Experten von cyclingmagazine.de, Bernd Landwehr, ist zurück und wir nehmen uns jetzt mal das Streckenprofil der Tour de France 2017 vor. Der Giro d'Italia in diesem Jahr, der hatte einen großen Vorteil, nämlich den, dass die Spannung durch die Streckenkomposition vor allen Dingen auf die letzte Woche kapriziert wurde. Da standen sie an, die großen Alpenetappen, das Zeitfahren am Ende, sodass auch wirklich erst am Ende in Mailand dann der Sieger feststand und das sich auch erst auf der Schlussphase dann letztlich entschied. Bernd, wenn man auf den Giro guckt und den mit der aktuellen Tour de France vergleicht, haben die Giro-Initiatoren das nicht ein bisschen cleverer gemacht, dass eben da auch wirklich Spannung bis zum letzten Moment drin ist und eigentlich von Anfang bis Ende?
Na gut, das kann ja bei der Tour auch klappen. Das wissen wir ja jetzt noch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass diese Spannung, die der Giro dieses Jahr hatte, bis zum allerletzten Tag, das war natürlich schon was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube schon, dass das durchaus auch an der Streckenplanung lag. Auch wenn natürlich die Fahrer das Rennen bestimmen. Aber es war schon so, dass der Kurs sehr, sehr gut geplant war und deswegen auch ermöglichte, dass es spannend ist. Mhm. Und ich glaube, das ist bei der Tour halt doch seltener.
Auch vor allen Dingen deswegen, weil eben die letzte Etappe mittlerweile, das ist ja auch seit fast 30 Jahren jetzt so, zu einer Bummel-Etappe geworden ist, wo es zwar auf den Etappensieg noch ankommt, aber wo zumindest die Wertungstrikots nicht mehr angegriffen werden und das gelbe Trikot dann nicht mehr in Gefahr gerät. Bernd, aus deiner Sicht, ist das richtig? Ist das gut, dass man dann so geschlossen letztlich nach Paris bummelt, um dann den Sprintern noch die Chance zu geben, auf der Champs-Élysées denn da was zu reißen? Oder hätte man, wie zum Beispiel 89 war, was ja auch eine ganz, ganz großartige Tour war, Laurent Fignon und dann sein großer Kontrahent Greg LeMond, die sich dann im Zeitfahren in der letzten Etappe dann noch gebettelt haben.
Also ich glaube, also egal mit welchem Fahrer man spricht, für die Fahrer ist es was ganz Besonderes, in Paris anzukommen. Mhm. Und ich glaube, sie haben sich das auch verdient, sich feiern zu lassen und das ein Stück weit genießen zu können. Auch wenn natürlich das ein hartes Rennen ist, was dann die letzten anderthalb Stunden auf dem Champs-Élysées auch ausgefahren werden. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Es gibt genügend Etappen, wo man angreifen kann. Es gibt genügend Möglichkeiten, um die Trikots zu fahren. Mhm. Und ich finde das eigentlich in Ordnung, so wie es für die bei der Tour de France hier gehandhabt wird.
Dann gucken wir doch mal auf die einzelnen Etappen drauf. Lukas, es fängt jetzt erstmal an mit einem Einzelzeitfahren, relativ flach, 14 Kilometer, auch recht kurz, in Düsseldorf entlang des Rheinufers.
Genau, das wird dann so quasi das erste Schaulaufen der Fahrer, die sich dann eben in die schweren Bergetappen stürzen werden im Laufe der Tour. Da geht es dann wirklich als erstes mal darum, das erste gelbe Trikot zu erobern. Da haben wir ja aus deutscher Sicht auch den einen oder anderen aussichtsreichen Kandidaten. Und es ist eben der Grand Départ, also das sich feiern lassen, das nochmal die Kulisse aufsaugen, Kraft tanken mit dieser Etappe. Deshalb ist es auch ein relativ kurzes Zeitfahren, wo es jetzt wahrscheinlich noch nicht die entscheidenden Abstimmungen geben wird, sondern wird es eben auch erstmal in erster Linie darum geht, nochmal sich dem Zuschauer zu zeigen, ist auf einem Stadtkurs natürlich auch relativ einfach, weil überall dann Zuschauer die Straßen säumen werden und ja, da geht es wie gesagt hauptsächlich um nochmal die Präsentation und um einen gelungenen Auftakt in diese dreiwöchige Rundfahrt. Mhm.
Und dann geht es erstmal flach durch Belgien und nach Frankreich hinein auf der dritten Etappe, schon mal so eine kleine Rampe im Finale dann gegen Ende dieser Etappe. So richtig spannend, Bernd, wird es dann auf der fünften Etappe. Da gibt es dann nämlich einen Schlussanstieg, 5,9 Kilometer lang, 8,5%ige Steigung zur Skistation La Planche de Belfi.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Etappe. Und wo die Klassementfahrer voll gefordert sein werden, auch für die Teams, wird das ganz, ganz schwere Arbeit, die ihre Kapitäne vorne in den Anstieg zu bringen. Und man kann dort die Tour nicht gewinnen, aber man kann dort Zeit einbüßen und das will jeder von den Kapitänen vermeiden. Und ich finde das eigentlich sehr schön, dass das schon am fünften Tag der Tour ist. Das macht das Rennen insgesamt interessant.
Danach geht es dann erstmal wieder etwas gemächlicher zur Sache. Zwei Flachetappen, Lukas, wo vielleicht auch Ausreißer die Chance haben, wo aber in erster Linie dann die Sprintzüge sich wahrscheinlich wieder formieren werden.
Ja, das wird sich zeigen. Die sind halt nicht ganz tellerflach, die beiden Etappen, sondern doch etwas welliger zum Ende hin, aber doch eher relativ flach. Und da könnte sich dann doch ein Massensprint durchsetzen. Und da können dann die Klassementfahrer noch ein bisschen die Beine hochlegen, denn schon auf der achten Etappe geht es dann wieder mit einer Bergankunft oder eigentlich keiner richtigen Bergankunft, aber zumindest einem Bergrennen wieder weiter.
Achte und neunte Etappe, das sind jeweils Bergetappen. Die neunte dann sogar die offizielle Königsetappe. Da geht es durch das französische Jura über den Grand Colombier zum Mont du Chat. Da ist es bis zu 22% steil nach Chambéry hoch. Bernd, fällt da vielleicht schon eine Vorentscheidung oder ist das dafür vielleicht noch zu früh gesagt?
Ja, das ist noch zu früh. Es stehen dann noch die Pyrenäen an und die Alpen. Aber das ist eine sehr, sehr interessante Etappe. Auch die Abfahrt vom Mont du Chat ist nicht leicht und wir haben das beim Kriterium du Dauphiné gesehen, da sind wir auch den Mont du Chat hoch und wieder runter und gefahren. Man hat gesehen, dass Chris Froome offensichtlich die Abfahrt schon gut kannte, so schnell wie er da runtergefahren ist. Das ist eine sehr, sehr interessante Etappe und ich bin gespannt, was dort passieren wird, denn auch taktisch bietet es sehr, sehr viele Möglichkeiten, um wirklich anzugreifen. Ich glaube, das kann ein sehr, sehr interessanter Tag sein.
Also da können schon die ein oder anderen Punkte vielleicht gut gemacht werden. Auf jeden Fall einige Ausrufezeichen gesetzt werden. Nach dieser Etappe, nach der neunten Etappe, da gibt es dann erstmal den nächsten Ruhetag und dann geht es erstmal wieder flach zur Sache, Lukas.
Ja, da, wie gesagt, flach ist da auch oft ein bisschen relativ, also ein bisschen wellig ist es immer, aber es wird auf jeden Fall gemächlicher als die Tage zuvor und da kann man dann eben nochmal ein wenig Kraft tanken, denn auf der 12. Etappe wartet dann schon die erste Pyrenäen-Etappe und dort geht es dann wieder alle Kräfte zu bündeln Und ja, wir werden sehen, ob es da dann die nächsten wichtigen Entscheidungen fürs Klassement gibt. Aber ich denke mal, auch das gerade zum Ende hin ein schwieriges Finale mit einem Berg der ersten Kategorie, einem Berg der O-Kategorie und dann geht's nochmal einen Berg der ersten Kategorie hoch. Also da geht's dann auch wieder Schlag auf Schlag mit den Anstiegen und da wird wieder einiges passieren.
13. Etappe, etwas kürzer, nur 100 Kilometer lang, aber 3 Anstiege der ersten Kategorie. Es ist dann immer noch die Pyrenäen, es sind dann immer noch die Kulisse in der 14. und 15. Etappe. Da geht's dann nicht mehr ganz so hoch, aber das ist auch immer noch sehr, sehr, ja, anspruchsvoll für die Fahrer, ehe dann der Ruhetag kommt, Bernd, und es dann in die letzte Woche geht. Da wird sich's dann endgültig natürlich entscheiden. Was sind da so aus deiner Sicht die Situation oder die Etappen, die ja besonders kritisch werden?
Eigentlich die beiden Tage in den Alpen. Erst geht's über Col de la Croix de Fer, über den Galibier ins Ziel. Das ist der Galibier mit der Anfahrt über den Telegraph. Das ist ein schwerer und langer Anstieg. Und hier, wenn man hier eine Schwäche hat, kann man die ganze Tour verlieren. Auch wenn es dann noch einige Kilometer Abfahrt bis ins Ziel geht. Und am nächsten Tag die schwere Bergankunft am Col d'Isoire. Mhm. Dort, denke ich, wird eine Vorentscheidung fallen. Es steht danach nur noch das Zeitfahren am vorletzten Tag an. Und deswegen wissen die guten Bergfahrer genau, wie sie im Klassement liegen, wie viel Zeit sie auf wen gut machen müssen und werden da alles dran setzen, das am Isoire für sich zu regeln. Deswegen wird das, denke ich mal, schon eine der Schlüsselstellen dieser Tour de France auch sein können.
Also die 17. und 18. Etappe, die dann eine Vorentscheidung bringen können. Die 20., da ist dieses Einzelzeitfahren über 23 Kilometer entlang der Mittelmeerküste in Marseille. Und das Ziel, Lukas, das wird dann im Fußballstadion sein. Das heißt ja nicht umsonst Startvelodrom.
Genau, da wird dann also Start und Ziel gefeiert quasi und zwischendurch eigentlich ein relativ flacher Parcours, wenn da nicht der Anstieg zur Notre Dame wäre. Bis zu 17% steil, also wirklich nichts für die reinen Zeitfahrer, denke ich, sondern da geht's schon ordentlich in die Beine und da wird dann gerade nach den anstrengenden Strapazen der Alpen nochmal einiges abverlangt von den Fahrern, die dann eben sich zum Glück ein wenig die Beine hochlegen können, zumindest zu größten Teilen auf der Schlussetappe, wo es dann ja nochmal vor der Etappe quasi einmal quer durch Frankreich mit dem Flieger geht und dann eben der letzte Tag auf der Champs-Élysées abgeschlossen wird mit der großen Siegerehrung.
Und da würde natürlich dann auch André Greipel gerne wieder sich als Sieger feiern lassen. Der hat ja im letzten Jahr die Etappe nach Paris gewonnen, ist auf den Champs-Élysées als erster angekommen, konnte die Arme zum Jubeln hochreißen. Das wird er natürlich jetzt gerne wieder wiederholen. Der Mann, der ja auch beim Giro mit einem Etappensieg doch geglänzt hat und sogar da das führende Trikot mal in Händen hatte. Ja, wer wird bei der Tour de France 2017 denn die Wertungstrikots hochreißen oder anziehen und dann natürlich die Arme hochreißen? Das werden wir gleich mal besprechen hier bei Radio Tour, unserem Radsport-Talk auf meinsportradio.de mit Lukas Kruse, meiner Wenigkeit Malte Asmus und unserem Gast von cyclingmagazine.de, dem Bernd Landwehr.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Wir schauen auf die Teams und die Favoriten und werden mal schauen, wer denn am Ende vielleicht wieder oben steht. Ist es Chris Froome, der in diesem Jahr keine besonders gute Saison bis zum Start der Tour hatte, aber zum Höhepunkt ja in den letzten Jahren immer auf dem Punkt fit war? Oder ist es vielleicht doch jemand anderes, der den Mann an der Spitze des Gesamtklassements ablösen könnte? Wir schauen mal drauf. Bernd, wer ist denn deiner Meinung nach der große Favorit in diesem Jahr?
Das ist für mich wieder Chris Froome. Ich glaube, dass er in Topform hier in Düsseldorf starten wird. Ich glaube, dass er top vorbereitet ist, die Berge genau kennt. Er hat ein sehr, sehr starkes Team an seiner Seite, sowohl für die Flachetappen als auch für die Berge. Und ich glaube, er ist der absolute Topfavorit.
Obwohl er in diesem Jahr noch ohne Saisonsieg ist und auch bei der Dauphiné nicht so wie in den letzten Jahren glänzen konnte, allerdings, was man sagen muss, ansteigende Form zeigte.
Es ist, beim Team Sky zählt die Tour. Die Tour ist das Wichtigste, alles wird dem untergeordnet. Es ist nicht egal, aber es ist nicht so wichtig, wie Chris Froome bei der Dauphiné abschneidet, sondern es ist wichtig, dass die bei der Tour am Ende das gelbe Trikot haben. Und da wird genau angeschaut, wann muss er in Topform sein, wann soll der Peak sein, danach wird alles ausgerichtet. Er war jetzt auch nicht super schlecht bei der Dauphiné, das kann man ja nicht sagen. Also ich rechne nicht damit, dass wir einen schwächeren Chris Froome sehen als in den vergangenen Jahren.
Lukas, man hat vom Team Sky auch alles dafür getan, dass er dann jetzt bei der Tour de France dann vernünftig abschneiden kann. Das Team ist auf seine Bedürfnisse abgestellt.
Ja, genau. Man hat wieder keinen klassischen Sprinter dabei, sondern man hat einfach wirklich ein Helferteam um Christopher Froome aufgebaut. Enao, Thomas, Landan, Jever, alles starke Leute für die Berge, die da definitiv ihm zur Seite springen können. Und da wird ja dieser Skyzug natürlich wieder die Berge hochrasen und da einigen Konkurrenten doch arge Probleme bereiten. Das kennen wir ja aus den Vorjahren. Trotzdem ist man natürlich nach dem schwachen Giro, wo man sich tatsächlich ja dieses Jahr auch ein bisschen mehr vorgenommen hat, wo man natürlich nicht nur selbst dran schuld war, wir erinnern uns an den Sturz durch dieses Polizeimotorrad. Trotzdem will man jetzt wieder abrufen, was eigentlich man immer erwartet von Team Sky auf großen Rundfahrten und möchte das besser machen als bei der Tour de France. Wie gesagt, das war jetzt nicht die Schuld des Teams. Trotzdem will man jetzt diesen Gesamtsieg und Chris Froome natürlich persönlich auch. Er hat auch in einem Interview, habe ich vorhin gelesen, gesagt, dass er gerne noch mehr als einmal diese Tour gewinnen möchte. Der ist also definitiv motiviert, fokussiert und weiß, um was es geht. Und ich denke auch, das macht ihn definitiv zum Top-Favoriten. Und er ist vielleicht nicht schlechter als in den anderen Jahren, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Konkurrenz ein wenig stärker geworden ist.
Wen hast du da besonders auf dem Zettel? Was glaubst du, wer könnte da den Kronprinz geben?
Na, ich denke, da gibt's mit Richie Porte und Nairo Quintana beziehungsweise Alejandro Valverde, man weiß ja noch nicht so ganz, wie sich die Taktik für Movistar entwickelt. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie Quintana die Strapazen vom Giro weggesteckt hat, der ja auch noch nicht so lange her ist. Denke ich, hat man 2-3 Fahrer, die da auf jeden Fall diese Tour gerne gewinnen würden. Quintana war schon oft genug nah dran, hat jetzt aber, wie gesagt, gerade erst eine dreiwöchige Rundfahrt in den Knochen. Richie Porte fährt auch eine extrem starke Saison und hat auch im letzten Jahr auf der Tour schon gezeigt, dass er definitiv auch Comeback-Qualitäten hat, extrem gut, ein extrem starker, ausgeglichener Fahrer ist und möchte jetzt auf jeden Fall auch weiter dafür sorgen, Schlagzeilen zu schreiben nach einem, wie gesagt, einer guten Saison bislang. Tour de Romandie und Tour Down Under hat er beide gewonnen. 6 Saisonsiege insgesamt. Der ist gut in Form und wie gesagt, Movistar, Quintana und Valverde, beide extrem stark, schon viele Siege feiern können und die werden auch alles daran geben, den Sieger der beiden letzten Jahre diesmal zu stürzen.
Bernd, wie siehst du die Verteilung der Kapitänsrolle bei Movistar, Quintana und Valverde? Wer von beiden wird denn der etatmäßige Kapitän? Lukas hatte ja die Belastung und die Vorleistung der beiden schon angesprochen.
Also das Team kommuniziert, dass Nairo Quintana der Kapitän ist und dass er auch der alleinige Kapitän ist. Er ist seit dem Giro kein Rennen gefahren oder fast kein Rennen gefahren. Ich glaube schon, dass er in guter Form sein wird, aber ich glaube, dass es für Movistar schon auch gut ist, dass sie 2 Fahrer haben und dadurch auch taktisch sehr viele Möglichkeiten haben. Und wenn man sich den Parcours anschaut, sieht man, dass es sind wenige super steile, harte Bergankünfte drin. Das liegt also Alejandro Valverde auf jeden Fall mehr, der Kurs. Und es geht zwar über Galibier und auch hoch zum Isor, aber sonst fährt man nicht so weit hoch hinaus, wo ja Alejandro Valverde Probleme bekommt, wenn es über 2000 Meter geht. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ich glaube, dass Movistar auch einfach mal schaut. Sie gehen einfach ins Rennen. Alejandro Valverde wird in der ersten Woche nicht Flaschen holen müssen, sondern er kann sich im Feld verstecken und dann schaut man einfach, wie weit es geht. Und für jede Mannschaft ist es toll, wenn man 2 Fahrer hat, weil dann gibt es die Möglichkeit, die Konkurrenz unter Druck zu setzen und dann gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht an der einen oder anderen Stelle für Überraschung zu sorgen. Ich glaube schon, dass man im Team sagt, Nairo ist Kapitän. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man jeden Tag schaut, was ist das Beste und dann einfach auch entscheidet. Und solange wie 2 Mann vorn mit dran sind, hat man sehr gute taktische Möglichkeiten.
Lukas, wen schätzt du noch zum Kreis der Favoriten ein? Wie ist es denn zum Beispiel mit Bauke Mollema? Der war ja im letzten Jahr dann sehr gut unterwegs, hatte den zweiten Platz zwischenzeitlich im Gesamtklassement inne, stürzte dann und fiel weit zurück. Der hat ja sicherlich auch noch eine Rechnung mit der Tour de France offen.
Ja, aber bei Trek-Sieger Fredo hat man auch klar kommuniziert, dass man definitiv für Contador fährt, der zwar durch sein Alter wahrscheinlich nicht mehr als Kandidat für den Gesamtsieg gilt, aber definitiv noch in Richtung Podium, Shield, Top 5 sollten auf jeden Fall möglich sein. Und Mollema und Pantano, auch noch aus Team Trek-Sieger Fredo, sind dann eher dafür da, Helferrollen einzunehmen. Wobei man auch hier sagen muss, dass man da wahrscheinlich sich auch ein bisschen die Option offen lässt, Mollema, wenn Contador nicht ganz so stark sein wird oder eben in Schwierigkeiten gerät und Mollema sich als besonders stark präsentiert, ihn vielleicht auch auf die Gesamtwertung anzusetzen. Das heißt, man wird sehen, wie sich da die Teamtaktik darstellt und ob Mollema vielleicht ein wenig unter Kapitän Contador zu leiden hat, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber definitiv da zurückstecken muss für die Gesamtwertung und erstmal mehr für seinen Kapitän arbeiten muss als für seine eigenen Interessen.
Bernd, hast du Contador für mehr als vielleicht Podium auf dem Zettel?
Also ich, auch wenn er nicht mehr so spritzig und stark ist, wie er das schon vor ein paar Jahren gewesen ist, ich glaube, man sollte ihn nie abschreiben. Und er ist jemand, er fährt auf Sieg. Er fährt nicht auf zweiter oder dritter Platz absichern, sondern er greift an. Und er riskiert auch, dass er aus den Top 5 rausfliegt, nur um eine kleine Chance wahrnehmen zu können, das Rennen zu gewinnen. Und ich bin gespannt. Ich glaube, er wird eine große Show liefern. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, Chris Froome zu schlagen. Mhm. Aber auch Chris Froome muss heil bis Paris kommen. Und es kann alles passieren. In 3 Wochen kann alles passieren. Ein Defekt in der Abfahrt oder ein Sturz. Man muss gar nicht selber schuld sein. Man kann krank werden. Es kann alles passieren, das wissen wir nicht. Und deswegen vorher ausschließen ist immer schwierig. Und jemanden wie Alberto Contador schon mal gar nicht, weil er einer der wenigen Fahrer ist, die wirklich auch für Überraschung sorgen. Die angreifen, wo man es nicht erwartet. Und das ist seine große Stärke. Und er ist jemand, er glaubt an seine Chance und er glaubt erst nach dem Zeitfahren am vorletzten Tag, dass er keine Chance mehr hat zu gewinnen.
Adam Yates, der hat im letzten Jahr ja als Nachwuchsfahrer geglänzt, hat das weiße Trikot gewonnen, war am Ende auch Platz 4 oder 4. im Gesamtklassement, konnte sich da hervorragend insgesamt positionieren.
Ja, er ist ja gar nicht am Start, sondern sein Zwillingsbruder Simon Yates.
Guck an.
Wird's richten für Orica Scott, will natürlich dann ein bisschen in ähnliche Gefilde vorstoßen, möchte auch eine gute Position einnehmen, ist Co-Kapitän zusammen mit Esteban Chavez. Auch die werden mit einer Doppelspitze an den Start gehen und sich für einiges wappnen wollen. Und da wird man auch sehen. Top 10 ist, denke ich, das Ziel von Orica Scott. Was darüber hinaus möglich ist, nimmt man gerne mit. Aber wieder eine gute Leistung in der Richtung und vielleicht auch in Richtung Nachwuchswertung. Ist vielleicht das Ziel am ehesten noch für Orica Scott. Also, aber ich denke, für ganz, ganz vorne wird es da nicht reichen.
Habe ich doch glatt die beiden Yates-Brüder verwechselt. Zwillinge, ja, bin ich reingefallen. Lass uns über die deutschen Teams sprechen. Lass uns über Bora Hansgrohe sprechen, Bernd. Peter Sagan im letzten Jahr ja auch wieder großartige Tour gefahren, hat da für unheimlich viel Spaß und vor allen Dingen viel Freude bei seinem Team, aber auch bei den Fans gesorgt. Der Mann ist einfach ein ziemlich starker Sprinter, fast schon Allrounder. Ist dem irgendwann auch mal mehr als jetzt eine Platzierung mit dem Punktetrikot zuzutrauen? Kann der irgendwann vielleicht nochmal zum Klassementfahrer werden?
Ich wüsste nicht, warum man das unbedingt versuchen sollte. Also ich glaube, er hat nicht die körperlichen Voraussetzungen, um auf Klassement zu fahren. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll wäre. Er ist ein herausragender Klassikerfahrer. Er gewinnt jedes Jahr das grüne Trikot. Er feiert Etappensiege. Ich glaube, die Rolle, die er hat, die ist sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist der komplettste Radfahrer, den es im Moment gibt. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen weit zurückgehen, um so einen kompletten Radfahrer zu finden. Und ich glaube, dass er ist super erfolgreich. Und ich glaube, dass er auch noch, dass ihm jetzt auch nicht sofort die Ziele ausgehen. Es gibt noch das eine oder andere Monument, was er noch gewinnen möchte. Und deswegen, ich glaube nicht, dass er große Motivation verspürt, sich als, in Richtung Klassementfahrer zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass er weiß, dass er nicht die Voraussetzungen dafür hat.
Der Klassementfahrer bei Bora Hansgrohe, das ist auch jemand anders. Das ist Rafał Majka, der ja auch im letzten Jahr bei der Tour schon stark unterwegs war. In diesem Jahr auch wieder Top 5 anpeilt. Wie weit kann es für ihn gehen, Bernd?
Ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht. Er ist sehr gut in Form und er hat gute Möglichkeiten. Ich glaube auch, der Kurs kommt ihm entgegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er das Top 5 drin ist, auch wenn das nicht leicht wird. Die Konkurrenz ist groß. Über jemanden wie Romain Bardet haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist auch ein sehr, sehr starker, sehr, sehr starker Fahrer, der auf dem Niveau wie Port und Froome ist. Ich glaube, das wird schwer für Majka, aber ich glaube, es ist schon möglich. Und man hat ja noch einen anderen Fahrer, der durchaus interessant ist, der in den Bergen halt auch sehr, sehr stark ist.
Lukas, wen meint Bernd gerade?
Ich vermute mal, er meint seinen Helfer Emanuel Buchmann.
Ganz genau.
Der, von dem wir jetzt vielleicht noch nicht das große Top-10-Ergebnis erwarten, der sich definitiv auch erstmal in den Helferdienst stellen wird, aber mit dem auf jeden Fall eine Top-20-Platzierung zuzutrauen ist. Auf Cycling Magazine wurde auch geschrieben, nach dem Dauphiné, wo er das weiße Trikot gewonnen hat, dass man jetzt bloß nicht zu viel erwarten soll von Buchmann, sondern dass man ihm jetzt die Zeit geben soll, Schritt für Schritt weiter in Richtung Weltspitze vorzustoßen. Und ich denke, die Zeit wird er sich auch nehmen. Und da tut ihm die Helferrolle auch ganz gut, dass man ihm jetzt nicht sofort gesagt hat, du fährst auf Klassement, sondern dass eben mal geschaut wird, wie er sich entwickelt. Er ist definitiv Plan B, denke ich, und eventuell auch noch für die Nachwuchsfahrerwertung interessant. Da muss man halt eben gucken, wie der Rennverlauf sich darstellt, wie gut Buchmann drauf ist, wie gut er eben mit dem Druck umgeht, der dann doch wieder ein bisschen gestiegen ist jetzt nach den guten Leistungen. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall, dass er in die Top 20 kommt. Ich traue es ihm auch auf jeden Fall zu. Und wenn dann am Ende das weiße Trikot vielleicht noch rausspringt, dann umso besser. Und dann wäre die Wirkung für den deutschen Radsport jetzt nicht nur durch den Grand Départ, sondern eben auch noch durch tolle Leistungen eines Rundfahrers, nachdem man sich ja so sehr sehnt, mal wieder ein bisschen angefeuert worden.
Markus Burkhardt, der deutsche Straßenmeister, ist ja auch noch dabei. Letzte Woche in Chemnitz sich das Trikot des deutschen Meisters geholt. Er natürlich, Lukas, auch einer von den Helfern.
Genau, der wird sich komplett da jetzt für sein Team ins Zeug legen, wird da alles geben. Vielleicht sehen wir ihn auch mal in einer Ausreißergruppe. Ist ja bei einem Landesmeister vielleicht gar nicht das Schlechteste für den Sponsor, den da mal vorne hinzuschicken, aber ansonsten halt reine Helferaufgaben. Und der ist da nicht zu höherem Berufen.
Zu höherem Berufen, zumindest was Etappensiege angeht. Bernd, da dürfte sich dann André Greipel auch wieder einiges ausrechnen. Der könnte ja in diesem Jahr dann sogar die Bestmarke von Erik Zabel aus deutscher Sicht knacken.
Ja, also die Möglichkeiten für Massensprints, die sind da. Es gibt einige Etappen, die durchaus für André Greipel und auch für Marcel Kittel sehr, sehr gut sind. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es mindestens einen deutschen Sprint-Etappensieg gibt.
Da hoffen wir natürlich drauf. Das werden wir dann auch ganz genau verfolgen. Lukas, hast du vielleicht noch einen anderen Deutschen, der mit einsprechen könnte in diese Phalanx und eben auch dann einen Etappensieg einfahren könnte? John Degenkolb, der hat es ja bisher immer so knapp verpasst, die großen Erfolge zumindest in dieser Saison zu feiern.
Ja, der hat bisher ja generell nur einen Erfolg in dieser Saison gefeiert. Bei dem ist so ein bisschen, der ist oft nah dran, aber nie so richtig ganz vorne dabei. Und ich befürchte, dass sich das jetzt auch durch die Tour zieht. Hier ist nun mal die Crème de la Crème da und das Profil kommt ihm, glaube ich, auch nicht 100% entgegen. Da gibt es auf jedem Terrain eher stärkere Fahrer als ihn. Vielleicht kann er so als lachender Dritter mal hervorgehen und so ein bisschen überraschend einen Etappensieg feiern. Ansonsten setzen natürlich alle Hoffnungen in Toni Martin, der beim Auftaktzeitfahren alles daran setzen wird, für sein Team das gelbe Trikot zu holen, weil danach wäre die Tour eigentlich schon ein Riesenerfolg für Katja. Die setzen alles ziemlich darauf, dann natürlich dort das gelbe Trikot zu holen und mit einem deutschen Fahrer dann natürlich umso besser. Der auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich auch deutsche Fahrer, die die à la Simon Geschke mal in eine Ausreißergruppe gehen könnten und dort was versuchen können. Also ich denke, die Möglichkeiten sind da, gerade bei 16 deutschen Fahrern sind nicht alle darauf aus, nur in die Ausreißergruppen oder Helferrollen zu gehen, sondern auch mal auf dem Etappensieg zu fahren. Greipel und Kittel hatten wir schon angesprochen, aber ich denke, da gibt es noch den einen oder anderen, der sich da einmischen möchte und vielleicht mal für eine Überraschung sorgen möchte.
Katjuscha, das Team von Toni Martin, aber auch von Rick Zabel. Toni Martin hatte Lukas schon angesprochen, Bernd, für dich auch der Kandidat für den Prolog?
Ja, Toni ist einer der besten Zeitfahrer der Welt. Ich glaube, dass der für ihn dürfte es ruhig ein bisschen länger sein. Und die Konkurrenz in diesem Jahr ist sehr, sehr stark. Es wird definitiv schwer. Es wäre natürlich toll, wenn Toni das gelbe Trikot holen würde. Ich glaube, der Druck ist enorm. Also gestern bei der offiziellen Pressevorstellung des Teams waren sehr, sehr viele Journalisten da. Toni musste die Frage zum Auftaktzeitfahren, ich weiß nicht, wie oft beantworten. Und es ist natürlich so, dass alle wollen, dass Toni das gewinnt. Alle wollen, dass er das gelbe Trikot hat. Da lastet ein Riesendruck auf ihm. Er hat eine sehr, sehr große Verantwortung. Und es wird wahnsinnig schwer. Und ich glaube, da ist alles, es ist alles drin. Also er kann Erster werden, er kann Achter werden. Es kann alles passieren. Und natürlich wäre das toll, wenn es klappen würde. Aber ich finde, es darf niemand enttäuscht sein, wenn er nicht gewinnt. Das ist einfach schwierig im Sport. Und da muss man sehen. Und ich bin auch mal gespannt, wie gut er wirklich mit dem Druck umgehen kann. Ja. Aber wir würden es uns natürlich alle wünschen. Klar, logisch.
Wie siehst du zum Beispiel Rick Zabel?
Ich glaube, wir haben mehrere gute deutsche junge Fahrer. Radsport ist ein Teamsport. Wir haben gerade über Markus Burkhardt gesprochen. Ganz toll, dass er in seiner Heimat deutscher Meister geworden ist. Aber jetzt bei der Tour de France erfüllt er eine ganz andere Aufgabe. Markus ist wahnsinnig wichtig, weil er extrem erfahren ist. Er kann seine Kapitäne sicher durchs Peloton bringen. Er weiß genau, welche Rennsituation ist. Er ist so ein bisschen das Navigationssystem, wenn man so will, für die Kapitäne. Und so jemand ist wahnsinnig wichtig. Also Markus, der auch bei den Klassikern, der kennt jede Hufeinfahrt in Belgien, der weiß ganz genau, wo man vorne sein muss, von wo der Wind weht und wo eine Hecke steht. Und er ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eine Mannschaft. Und das ist bei Rick Zabel ist das genauso. Er ist auch wichtig als Anfahrer für Alexander Christoph. Und so erfüllt jeder seine Rolle nach seinen Möglichkeiten, die er hat. Und ein Teamsport, und da ist auch jeder wichtig. Und Rick, muss ich sagen, er ist super relaxed. Man merkt ihm an, dass er sich sehr drauf freut. Man kann verstehen, dass er genervt ist, dass alle nach seinem Papa fragen. aber das gehört halt einfach dazu. Mhm. Ja, ich glaube, auch damit geht er super um. Ich habe gestern auch mit ihm gesprochen. Ich glaube, das ist für ihn einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und dann auch noch in Deutschland, der Grand Départ. Ich glaube, dass jeder deutsche Fahrer, der hier am Start ist, dass er das genießen wird. Mhm. Und ich glaube, dass es so viele deutsche, gute Radfahrer, die wir hier am Start haben, das ist schon echt was Besonderes. Und ich würde mich auch freuen, dass eben deutsche Fahrer wie Rick oder auch wie Nikias Arndt als Anfahrer für Michael Matthews, dass die auch die Aufmerksamkeit der Medien bekommen. Mhm. Weil das haben sie durchaus verdient. Jeder, der hier am Start steht, ist ein herausragender Radfahrer und hat sich den Start bei der Tour durch gute Leistungen verdient. Mhm. Und ich finde, das sollte dann auch gewürdigt werden.
Definitiv. Herausragend im letzten Jahr auch der Mann von Dimension Data, Mark Cavendish. Der hat im letzten Jahr 4 Etappensiege gefeiert und das erste, 5 Etappensiege sogar, und das erste gelbe Trikot seiner Karriere geholt bei der Tour de France. In diesem Jahr gehandicapt gewesen, Lukas, von Pfeifferschem Drüsenfieber. Der ist jetzt rechtzeitig wieder fit geworden. Die Frage ist nur, ist er fit?
Ja, fit ist er wahrscheinlich schon, hat sich jetzt auch die ersten Renntage geholt, ich glaube bei der Slowenien-Rundfahrt, aber seine Form ist eben die große Unbekannte, also man weiß nicht so recht, wie viel von ihm zu erwarten ist, wahrscheinlich noch nicht so viel, der zumindest nicht so viele Etappensiege wie in den vergangenen Jahren, der hat ja da in seiner gesamten Karriere schon einiges an Etappensiegen gesammelt.
30, um genau zu sein, 4 fehlen noch bis zu Eddy Merckx, dem bisherigen Rekordinhaber.
Genau, aber ich vermute, dass das dieses Jahr nicht gelingen wird. Dafür ist er jetzt eben zu lange draußen gewesen durch diese Krankheit, diese hartnäckige Krankheit. Und beim ganzen Team wird man sich dann komplett eben auf andere Fahrer vermutlich konzentrieren. Er wird es natürlich versuchen. Bei den Sprintetappen gibt es ja vielleicht immer Szenarien, wo man dann einfach einen perfekten Tag erwischt. Aber ansonsten, denke ich, sind es da andere Waffen. Edward Boasson-Hagen fällt mir da zum Beispiel ein, der ja auch sehr vielseitig ist, der jetzt nicht nur auf ganz flachem Terrain ein guter Sprinter ist. Mit Serge Bouvet hat man einen Etappenjäger für die Berge und mit Stephen Cummings, der gerade beide britischen Meistertitel, also sowohl im Zeitfahren als auch auf der Straße geholt hat und das nachdem er eben auch verletzt war, definitiv auch jemand, der vielleicht mal versuchen wird, einen Tagessieg einzufahren. Also ich denke, da wird man auch so ein bisschen den Druck nehmen von Cavendish, jetzt von ihm keine Großtaten erwarten, sondern ihn in Ruhe da ranführen an die Sache und Mark Cavendish ist erfahren genug, um zu wissen, wann er dann seine Chance hat und wird die dann vermutlich auch nutzen.
Cavendish ja auch schon einiges erlebt in seiner Karriere. Bernd, du hast ja auch schon einiges im Radsport erlebt. Was traust du Cavendish denn unter den Voraussetzungen zu?
Oh, das ist super schwer einzuschätzen. Also bei Cav, glaube ich, weiß man nie. Das ist so ein Typ, der im Rennen, der kann sich super motivieren. Also ich würde den nie abschreiben. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer für ihn wird. Vor allem, wenn die erste Woche mal rum ist, dann wird's richtig hart. Aber ich glaube, in der ersten Woche bei den Flachetappen wird er einfach alles reinhauen, was er hat und wird versuchen zu glänzen. Ich meine, er ist das Gesicht der Mannschaft. Er ist das Aushängeschild. Um ihn ist die Mannschaft größtenteils gebaut, grundsätzlich. Und es ist klar, dass man Kev mitnimmt. Er ist ein großer Name, ein großes Gesicht des Radsports und auch für das Team natürlich wahnsinnig wichtig, was die Wirkung betrifft, medial auch. Und deswegen ist klar, dass Cav hier mitfährt und ich glaube nicht, dass er so stark, er kann gar nicht so stark sein wie im letzten Jahr mit der Erkrankung im Vorfeld. Mhm. Aber ich würde Cav nie abschreiben, man weiß es, bei ihm weiß man es wirklich nicht. Und der taucht dann auf, wenn man es nicht erwartet. Also ich bin selbst gespannt. Mhm. Rechne jetzt nicht fest mit einem Etappensieg, aber ich würde es auch nie ausschließen vorher bei ihm.
Eddie Merckx, der Kannibale, wird vor der Kanonenkugel auf jeden Fall sicherlich zittern um seinen Rekord. Wenn nicht in diesem Jahr, dann vielleicht im nächsten Jahr. Bernd, wir haben über viele Namen jetzt gesprochen. Wir können natürlich auch nicht über alle sprechen, aber haben wir noch einen vergessen, der dir ganz besonders vor dieser Tour de France am Herzen oder auf der Seele brennt?
Naja, erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. In 10 Minuten fallen mir bestimmt 20 Namen ein, über die ich noch reden möchte. Da ich ja Romain Bardet schon untergebracht habe, auf den ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, haben wir das zumindest abgehakt. Ich bin auch mal gespannt auf den Kampf ums Bergtrikot. Das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, denn wenn man das Bergtrikot gewinnt, steht man am Ende in Paris mit einem Trikot auf dem Podium und ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Kann man sehr, sehr schwer voraussagen. Bin nochmal gespannt, ob da vielleicht Thibaut Pinot ein Auge drauf geworfen hat. Das wird man sehen. Ansonsten wird es echt, ja, fällt mir jetzt im Moment gar keiner ein. wahrscheinlich dann erst in 5 Minuten kommen die 10 Namen.
Das ist nicht so schlimm. Wir werden natürlich dann auch während der Tour sicherlich mal miteinander sprechen und dann den einen oder anderen dann noch herausheben können. Lukas, haben wir aus deiner Sicht noch jemanden vergessen?
Ja, ich bin auch noch ganz gespannt, was denn Astana so machen wird. Die haben ja mit Fabio Aru und Jakob Fuglsang ebenfalls eine gut besetzte Doppelspitze, auch wenn Aru klar der Kapitän ist. Aber Fuglsang ist in starker Form, hat ja nicht umsonst gerade die Dauphiné gewonnen. Und wir sind da auch gespannt, oder ich bin da auch gespannt, was dann aus dieser Doppelkonstellation wird und wie Astana das auch vielleicht taktisch nutzt. Wir hatten es bei einigen anderen Teams schon angesprochen, dass das ja durchaus eine Waffe sein kann, gerade auf einigen sehr, sehr interessanten Etappen so zwei starke Fahrer an den Start bringen zu können. Und ich denke, da darf man Astana nicht vergessen. Und über Team Quickstep kann man natürlich auch immer reden, die ja eigentlich auf jedem Terrain definitiv siegfähig sind, für jedes Terrain irgendwelche Fahrer dabei haben, die dort was reißen können. Das nur, um das nochmal kurz anzuschneiden, denke ich, noch zwei Punkte, die man nicht vergessen darf.
Definitiv nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, unsere Tipps noch abzugeben. Und das machen wir gleich hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Schlussspurt bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Lukas Kruse und Bernd Landwehr von cyclingmagazine.de haben über die Tour de France 2017 die Erwartungen und die ganzen Drumherum-Ereignisse, Streckenprofil, Fahrer, die vielleicht herausstechen könnten, gesprochen. Jetzt müssen wir uns auf Tipps festlegen. Ich fange einfach mal an, mach mal ganz Standard-Tipps. Ihr werdet es entweder lachen oder eben gleich dann sagen können, mein Gott, macht der sich das einfach. Ich sag für die drei Trikots. Froome für das Gelbe, Quintana für das Gepunktete und ich sage Sagan für das Grüne. Das ist jetzt alles nicht besonders aufregend. Bernd, was würdest du denn sagen? Wer sind deine Tipps?
Ja, man ist ja immer geneigt, Fahrer zu sagen, um etwas zu überraschen, aber ich glaube, Chris Froome in Gelb, wenn nichts passiert, wenn er nicht stürzt, wenn er nicht krank wird, dann glaube ich, wird er gewinnen, auch wegen seiner starken Mannschaft. Ich glaube, dass Peter Sagan das grüne Trikot gewinnen wird, weil er einfach kontinuierlich überall punktet. Beim Bergtrikot, das wird wirklich interessant. Ich sage einfach Thibaut Pinot, wobei ja, ich bin auch mal gespannt, was mit Fahrern wie Thomas Vöckler ist bei der letzten Tour de France. Da ist ja auch immer sind auch immer große Überraschungen möglich. Aber ich glaube, Thibaut Pinot gewinnt das Bergtrikot.
Lukas, jetzt musst du natürlich auch noch tippen.
Ja, und ich habe jetzt auch das Problem, dass ich der Letzte bin und mich den Tipps von meinem Vorgänger, von Bernd, komplett anschließe. Also ich glaube, ist jetzt leider ein bisschen langweilig. Ich glaube eben auch an die drei Fahrer, also an Froome in Gelb, an Pinot im Gepunkteten und an Sagan in Grün. Ich denke, das ist zwar das Einfachste, aber wahrscheinlich auch das Wahrscheinlichste. Zumindest das grüne und gelbe Trikot. Wie gesagt, beim Bergtrikot, das ist ein Trikot, was man schwerer voraussagen kann als die anderen beiden, glaube ich. Wobei auch da alles passieren kann und auch im gelben Trikot. Wir prognostizieren ja nur.
Wir können ja auch nochmal das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers prognostizieren. Emanuel Buchmann, sage ich jetzt mal. Bernd, was meinst du?
Ja, Yates.
Also dieses Jahr der andere Yates und Lukas?
Meintjes.
Alles klar. Also da haben wir zumindest drei verschiedene Namen. Das könnte spannend werden. Werden wir natürlich dann mal im Laufe der Tour beobachten und nach der Tour dann mal auflösen, wer den besten Tipp abgegeben hat. Wahrscheinlich wird es ein völlig anderer, aber das macht ja nichts. Das ist ja auch gerade der Reiz an solchen Tipps, dass man möglicherweise eben auch mal daneben liegen kann. Ich sage vielen Dank an Bernd Landwehr von cyclingmagazine.de und an Lukas Kruse für diesen Tour de France-Überblick im Vorfeld der 104. Austragung der großen Schleife durch Frankreich, die dann am 1. Juli in Düsseldorf auf deutschem Boden beginnt. Bernd und Lukas, vielen Dank.
Bitte.
Bitte.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.